Freude für mich, hier zu sein heute Morgen und mit euch ein bisschen über diese Sola Fide zu reden. Und da das Thema sehr groß ist, habe ich gedacht, ich nehme mal einen Text von der Bibel und versuche, das herauszuholen, was es bedeutet, Sola Fide. Also stell dir vor, du würdest heute Nacht vor Gott erscheinen müssen und du möchtest natürlich in den Himmel. Und stell dir vor, Gott fragt dich, warum denkst du, sollte ich dich im Himmel hineinlassen? Ich bin sicher, dass ein Großteil der Menschen sagen würde, du weißt Gott, ich habe mir Mühe gegeben, aufrichtig und gerecht zu leben. Ich habe mich um andere gekümmert und ich habe niemandem etwas zuleide getan. Und was würden wir Christen sagen? Ich bin auch mir auch sicher, ziemlich sicher, dass viele von uns sagen würden, Herr, ich habe in der Bibel gelesen, jeden Tag, bin immer zum Gottesdienst gekommen, habe mich in der Gemeinde eingesetzt und nach biblischen Prinzipien gelebt. Und auf diese Weise vertrauen sie auf ihre eigene Gerechtigkeit. Viele Menschen meinen auch, dass wenn sie tot sind, sie automatisch in den Himmel befördert würden. Aber laut der Bibel irren sie sich gewaltig, denn Gott macht klar, dass es ein Für und ein Gegen ihn gibt und dass das Konsequenzen für die Ewigkeit hat. Bei ihm sein oder in ewiger Gottesferne, was in der Bibel Hölle genannt wird. Es gibt also etwas, was uns daran hindert, dass wir ein Leben im Einklang mit Gottes Willen leben und unsere Zukunft bei ihm verbringen werden. Denn Gott ist heilig und gerecht und wir sind es nicht. Es ist also die Frage, wie kann ich so gerecht werden, dass Gott mich annimmt? Und damit verbunden ist die Frage, was passiert mit meiner Schuld? Für Martin Luther und viele anderen war dies eine Frage, die ihnen in die Seele brannte. Und diese Leute waren sich bewusst, dass sie immer wieder sündigten, auch wenn sie es nicht wollten. Sie gaben sich Mühe, immer besser zu werden, indem sie sich Regeln auferlegten, die sie doch nicht halten konnten. Und so blieb immer die Frage, wie komme ich da heraus, gibt es einen Ausweg? Was muss ich dafür tun, damit Gott mit mir zufrieden ist? Um dieser Frage nachzugehen und eine Antwort zu finden, lesen wir im Gleichnis aus Lukas Kapitel 18, Vers 9 bis 14. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Jesus spricht hier also zu Leuten, die auf sich selbst und auf ihre eigene Gerechtigkeit vertrauen, die ihnen den Zugang zum Himmel verschaffen sollte. Und konsequenterweise verachteten sie andere Menschen, die ihnen weniger gerecht erschienen. Es geht also um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, die wir haben müssen, damit wir einmal bei Gott sein werden. Das lässt an die Worte des Paulus denken, der den Christen in Rom sagt: Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Niemand ist da, der Gutes tut, kein einziger. Römer 3, 10 und 12. Vielleicht denkst du oder sagst du: Wie bitte? Da war doch dieser Pharisäer, von dem wir gerade gelesen haben. Wenn der dir nicht gut und gerecht war, wer dann? Lasst uns genauer hinschauen. Das sind also zwei Männer, die in den Tempel gehen, um zu beten. Und da hört auch schon ihre Gemeinsamkeiten auf. Denn einer ist ein Pharisäer und der andere ein Steuereintreiber. Sie konnten nicht unterschiedlicher sein. Die Pharisäer waren Leute, die sich von anderen Menschen abgrenzten und sich bewusst einem heiligen und Gott wohlgefälligen Leben verschworen hatten. Sie gehorchten dem Gesetz, das Gott durch Mose dem Volke einst gegeben hatte, auf exakte, hundertprozentige Weise. Das Volk sollte zweimal im Jahr fasten, diese Leute fasten zweimal in der Woche. Sie gaben nur 10% von ihren Gütern, sie meinten es ernst, sie waren eifrig, untadelig und Gott hingegeben und in der Volksgemeinschaft waren sie als geistlicher Führer anerkannt. Und genau diese Leute waren es, die Jesus gegenüber am verschlossensten waren. Diese Leute waren die treibende Kraft für die Kreuzung Jesu. Sie gaben vor, gerecht zu sein, und sie waren stolz darauf. Solch ein Mann kommt also in den Tempel zu beten. Nun zu dem anderen. Er war ein Steuereintreiber. Und wenn die Römer ein Land eroberten, dann verlangten sie natürlich erdrückende Steuern von den Bewohnern. Und schlauerweise heuerten sie dafür Leute dieses Landes an, um diese Arbeit zu tun, also in diesem Fall Juden. Diese Steuereintreiber bereicherten sich dann dadurch, dass sie ihren Verdienst mit draufschlugen. Sie waren die Freunde der Besatzer und Feinde des Volkes, des eigenen Volkes, in den Augen des Volkes. Und jedes Mal, wenn so ein Steuereintreiber erschien, war das Herz der Leute ihm gegenüber mit Hass erfüllt. Jesus stellte also diese beiden Personen gegenüber. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, alle diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer dort. Und wenn wir lesen, dass der Zolleintreiber weit entfernt stehen blieb, so weit wie möglich von dem Pharisäer entfernt, wie das Tempelgebäude es erlaubte, dann stand der Pharisäer ganz nahe am Allerheiligsten.
konnte nicht reingehen, aber war ganz nahe.
Dieser Mann stand also ganz nah an der heiligsten Stelle im Tempel, um zu beten. Er hob seine Hände und seinen Blick nach oben und sagt: Ich danke dir, Gott. Ich danke dir, dass ich so ein gerechter Mensch bin. Er dankte Gott zwar für sein Wohlwollen, doch bei genauem Hinsehen erkennt man, dass er äußerst selbstsicher und von sich selbst überzeugt ist, von seiner eigenen Gerechtigkeit. Er glaubt an sich selbst.
Man soll an sich selbst glauben, sagt man. Sola fide an sich selbst.
Mir fällt die Begebenheit aus Lukas 5 ein, als Petrus nach einem Fischfang die Größe und Heiligkeit Jesu erkennt und ruft, das ist Lukas 5, Vers 8, und ruft und sagt zu ihm: Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ein Mensch, der wirklich die Augen öffnet und erkennt, wer er oder sie ist, wie schuldig wir sind, der flieht zuerst einmal aus der Gegenwart des Heiligen Gottes, weil er sie nicht erträgt, die Heiligkeit. Auch bei Jesaja war es so. Doch dieser Pharisäer meinte, mit seiner Gerechtigkeit vor Gott treten zu können, und doch in Wahrheit war er in keinem nicht besser als jeder andere Sünder auch. Wie beschreibt Jesus jetzt den Zolleinnehmer? Er stand ganz hinten an der Tür. Eigentlich durfte er gar nicht im Tempel sein. Er stand so weit wie möglich vom Allerheiligsten entfernt. Er wagte es nicht, seinen Kopf zu heben. Sein Blick war auf den Boden gerichtet. Das Einzige, was er tun konnte, war, sich an die Brust zu schlagen und zu sagen: Gott sei mir gnädig. Ich bin ein Sünder. Er hatte nichts, aber gar nichts, was er an guten Werken bringen konnte. Er hatte nur seine Sünde, die er vor Gott hinlegte. In der Gegenwart Gottes wagte er auch nicht, irgendwelche Entschuldigungen oder Rechtfertigungen zu bringen, wie zum Beispiel: Ich hatte doch eine so schwere Kindheit. Ich wurde missbraucht. Ich konnte kein Selbstbewusstsein aufbauen. Es gab keinen Club, wo ich gehen konnte, um mein Selbstbewusstsein aufzubauen. Ich kann eigentlich nichts dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Nein, nichts vor allem, all dem, sondern nur das Bewusstsein der eigenen Sünde und Sündhaftigkeit. Er schlug sich auf die Brust, nicht um zu bezahlen, sich weh zu tun, sondern er schlug auf seine Brust als Zeichen seiner tiefen Verzweiflung und Trauer. Das Einzige, was dieser Zolleintreiber, dieser Ausgestoßene sagen kann, ist: Gott sei gnädig mit mir. Nichts anderes konnte ihm helfen und retten. Ihm war klar, dass der Ausweg aus der Sünde und aus der Schuld nur und einzig in der unverdienten Gnade Gottes zu finden war. Nichts sonst. nicht Gottes Gnade und ein bisschen tue ich auch noch dazu. Hier ist ein Mann, der verstanden hat, dass die Gerechtigkeit, die einzig vor Gott zählt, aufgrund auf der Gnade und dem Glauben beruht. Sola Gnade und sola fide in dieser Gnade. Gnade werdet ihr später hören. Jesus macht es in diesem Gleichnis für die Leute damals und für uns ganz klar. Wir können nichts von uns zu unserer Rettung hinzufügen. Wir können uns die Gerechtigkeit, die einzig vor Gott gilt, nicht selbst erarbeiten. Unmöglich. Es braucht sola fide in demjenigen, der gnädig ist. Herr, sei gnädig mit mir. Glauben allein beruht auf sola gratia. Gnade allein. Diese beiden Tatsachen können wir nicht voneinander trennen. Unmöglich. Die gehören zusammen. Auf dieser Stelle möchte ich uns alle fragen, ist dir schon einmal zutiefst bewusst geworden, wie sehr deine Sünde dich von Gott trennt? Ist dir bewusst, dass allein Gottes Rettungsinitiative, die er durch Jesus gegeben hat, dich aus der ewigen Gottesferne herausholen kann? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das war die große Entdeckung auch, die Neuentdeckung der Reformatoren. Sie erkannten den tiefen Wert der Gnade Gottes, durch die Sünden vergeben werden und durch die dem Sünder die Gerechtigkeit, die Jesus geschenkt wird oder zugesprochen wird. Und das nur durch Glauben, sola fide. Lest einmal zu Hause, wenn ihr zu Hause kommt, lest mal Römer 3. Da geht es genau um dieses Thema. Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht unsere menschliche, wankelmütige Gerechtigkeit. Ich zitiere Vers 22 von Kapitel 3 von Römer. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt hat, durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Sola fide. Und weiter sagt er, Paulus, ihn, Jesus, hat Gott zum Sühneplatz gemacht, der für alle zugänglich ist. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie allen zugute. Hast du wirklich verstanden? Wie weitreichend das Sterben Jesus und seine Vergebung für dich ist. Deswegen feiern wir Abendmahl oder das Mahl des Herrn. Es ist die Erinnerung daran, dass Jesus den Weg für uns Menschen frei gemacht hat, damit wir durch ihn die Gerechtigkeit bekommen können, ohne die niemand zu Gott kommen kann. Wir sind aus Gnade allein und aufgrund des Glaubens an das Werk Jesu gerettet. Und Glauben bedeutet, dass ich darauf vertraue, dass Gott durch Jesus meine Schuld total ganz vergeben hat. Und Petrus sagt, auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte starb für die Ungerechten, um uns zu Gott hinführen zu können.
Und wenn unser Herz hier nicht berührt wird oder nicht vor Dankbarkeit zerspringt und platzt, dann haben wir die Tiefe dieser Tatsachen noch nicht ganz verstanden. Ich hab's. Es ist ein bisschen schon wärmer, aber ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ich wünsche mir, noch tiefer zu kommen. Dann bitte, wenn das nicht passiert, wenn du gleichgültig da bist, dann bitte doch Gott darum, dass er dir die Augen des Herzens dafür auftut. Dann sollen auch viele gute Werke nachher kommen, aber das ist nur eine Folge. Kehren wir doch zu unserer Anfangsfrage zurück. Wie kann eine ungerechte Person, die wir von Natur aus sind, von einem durch und durch gerechten Gott stehen? Der einzige Weg für uns ist, dass wir für gerecht erklärt werden durch Jesus, durch seine Gerechtigkeit. Und das ist ein Glaubensakt, wir nehmen das an, ein Glaubensakt, ein Vertrauensakt. Ja, Jesus, ich vertraue dir und du allein, dass du alles für mich getan hast, dass ich ohne deine Gerechtigkeit keine Chance hätte, gerechtfertigt zu werden. Das ist sola fide. Wie endet die Geschichte, die wir gelesen haben? In Vers 14 lesen wir, und ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Stellt euch vor, dieser Mann, der wirklich menschlich gesehen keine Gnade verdient hat, der Zolleintreiber, konnte gerechtfertigt nach Hause gehen. Was zählt, ist der Glaube an die Vergebung und die Gnade Gottes in Jesus Christus. Und der Pharisäer? Er wird wahrscheinlich weiter gefastet und den Zehnten gegeben haben, um sich gerecht zu fühlen. Aber er war nicht gerechtfertigt. Und meine schwierige Frage jetzt: Wie gehst du nach Hause jetzt? Du wirst jetzt aus, jetzt sind die, gehen wir aus dem Tempel, wenn man das gebrauchen kann. Einige waren mehr am Heiligsten, Allerheiligsten, eine weniger raus, weiter. Und die Frage ist, wie gehst du heute nach Hause? Worauf setzt du dein Vertrauen? Ist Jesus dein Retter? Glaubst du an sein Sterben, an sein Auferstehen für dich und das durch Glauben alleine? Ich weiß, dass man zum Thema Glauben allein noch sehr viel sagen müsste, aber dazu reicht es die Zeit nicht. Und außerdem kann man den Glauben nicht von den anderen Soli, von den anderen drei Soli trennen. Die gehören zusammen, ihr werdet sehen. Die kann man nicht auseinandernehmen. Doch das Gleichnis, das wir heute betrachtet haben, ein bisschen, soll der Anfang zum weiteren Nachdenken sein. Gott segne euch dabei. Amen.